Erwarte Großes von Gott heute Abend. Gott sagt, ich will dich sättigen mit Gutem. Ich will dein Leben erfüllen mit meiner Herrlichkeit. Heute Abend ist die Gegenwart Gottes da. Gottes Sohn, Jesus ist hier. Der Heilige Geist ist hier, mitten unter uns. Oh, preis sei Gott. Bet ihn an. Und es ist so schön, die Gegenwart Gottes zu haben und zu wissen, Gott ist bei seinem Volk, Gott ist bei seinen Kindern. Bevor wir ein paar Zeugnisse hören, möchte ich, weil wir alle Leute, die ganze Welt spricht von der Flut, möchte ich auch ein Zeugnis weitergeben, was ich diese Tage im Internet bekommen habe oder jemand mir zugeschickt hat. Ein Bischof aus Indien schrieb mir aus der Gegend um Madras herum. Er sagte, es ist unglaublich, was passiert ist. Als das Erdbeben kam, die Ortschaft, wo die Versammlung stattfand oder die Gemeinde ist, die ganze Ortschaft, in der Ortschaft sind 1400 Tote. Und die Welle blieb stehen zwei Stufen vor der Kirche. In der Kirche waren 2000 Leute, die haben Weihnachtsgottesdienst gehabt. Und die haben Gott gebetet und als sie rauskamen, die Flut ist um die Kirche herum und die in der Kirche waren, waren gerettet. Es gibt also Zeichen und Wunder mitten im Gericht. Und es ist unglaublich, wie Gott die Seinen bewahrt. Gewiss auf der anderen Seite sind auch viele dahin gerafft worden. Aber ich wollte auch nur sagen, Herr, weil du da bist. Und wir sollten auf die Eingebung des Heiligen Geistes, wir haben den Gottesdienst etwas früher gelegt wie sonst. Aus irgendwelchen Gründen, die haben also die Gemeinde dort, wahrscheinlich der Pastor muss noch woanders predigen oder irgendwie dergleichen. Also irgendwie aus irgendwelchen Gründen haben sie den Gottesdienst etwas früher gelegt und dann kam diese Flut und der Herr hat sie auf eine mysteriöse Art und Weise in der Kirche gerettet. Halleluja. Praise Gott. Heute Abend diene dem Herrn. Ich werde einige Bibelstellen zitieren. Ich werde euch nicht alles vorlesen. Jesaja 43 kannst du aufschlagen und zu Hause Vers 1 bis 13 lesen. Jesaja 43, da ist manchmal nur ein Vers, was ich hier rausnehme und wir nehmen manchmal diesen einen Vers und lesen nicht weiter. Aber ich möchte gerade heute auch wieder nur einen Vers rausnehmen und einen Vers, der ganz falsch manchmal ausgelegt wird oder falsch verstanden wird, über diesen Vers ein paar Gedanken sagen und dann einfach weiter Gott dienen. Gott dienen, was das wirklich ist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Nur diesen Vers möchte ich jetzt aus diesem Abschnitt rausnehmen, aber ich will auch irgendwo da drin bleiben im Kapitel 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du bist Gottes Eigentum. Kannst du da Amen sagen? Amen. Gottes Eigentum. Wir sind Gottes Eigentum. Friert ihr tatsächlich alle? Wer friert? Darf ich mal sehen? Wem ist kalt? Nur zwei, nur drei. Auch kalt? Bisschen weiter nach hinten setzen. Das hier zur Mitte. Da wird gebraten. Hier in der Mitte wird gegrillt. So, setzt euch zur Mitte zu. Und dann seid ihr schön nachher, wenn ihr fertig sind, schön braun auch noch dazu. Du bist mein, sagt Gott. Und das ist nicht nur ein Trostwort, oder zuerst einmal, es ist ein Trostwort. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und es ist gut, dass Gott uns kennt und so weiter. Aber da steckt noch viel mehr drin. Da ist Dynamit drin. Du gehörst Gott. Du gehörst Gott. Du bist Gottes Eigentum. Egal was passiert, du gehörst Gott. Und heute Abend, ich muss es irgendwie noch loswerden. Egal was mit deinem Leben geschieht, egal wie die Umstände sind, du bist und bleibst Gottes Eigentum. Halleluja. Das ist das Großartige. Aber da ist auch eine ganz große Herausforderung. Du bist mein. Du dienst mir. Du arbeitest für mich. Du machst, was ich will. Du bist mein. Also du kannst nicht mehr funktionieren, wie du bisher funktioniert hast. In dem Augenblick, wo der Herr sagt, du bist mein, ist er der Boss. Ist er der Chef. Ist er der Kontrolleur. Ist er der Dirigent. Du bist mein. Ich mache mit dir, was ich will. Wenn er sagt, du bist mein. Das heißt, er kann dich in die Luft werfen. Er kann dich wieder auffangen. Er kann dich irgendwo hinschicken. Du bist mein. Ich setze mich für dich ein, sagt Gott. Das ist also auch, wenn er sagt, du bist mein. Und ich setze dich da auch da ein, wo ich möchte. Und ich bin so wie dieser Schachspieler. Ich spiele mit dir, mit dieser Figur, wie ich spielen möchte, nicht wie du möchtest. Du gehörst, wenn Gott sagt, ich bin, du bist mein, dann heißt es, du kannst dir nicht mehr selber machen, was du möchtest. Und das haben viele Gotteskinder noch nicht begriffen. Die denken, Gott muss mir dienen. Nein, hier von diesem Wort ausgehend, ich muss machen, was er will. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Du kannst auch nicht mehr für dich selber leben. Du kannst auch mit deinem Geld nicht mehr umgehen, wie du möchtest. Du kannst mit deiner Freizeit nicht mehr umgehen, wie du möchtest. Du bist mein. Ich gehe weiter. Kapitel 43 im Propheten Jesaja. Von Vers 14 bis 28. Also wenn ihr nach Hause kommt, ihr dürft Jesaja 43 lesen. Und da heißt es, ich will Neues schaffen. Ich will Neues schaffen. Gott hat uns aus der Welt herausgenommen. Du bist mein und jetzt will er aus uns was machen. Und zwar zu seinen Dienern, zu seinen Knechten und Mägden. Ich will was Neues schaffen. Und das ist auch für Menschen gesagt worden damals, die in Babylon in der Gefangenschaft waren. Dieses Volk hat gesagt, wir können nicht mehr singen. Wir können Gott nicht mehr dienen. Wir haben keinen Tempel mehr. Wir haben gar nichts mehr, kein Jerusalem mehr. Nichts mehr. 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Und diesen Leuten hat er gesagt, du bist mein. In der Gefangenschaft. Und wir alle sind irgendwo in Deutschland in der Gefangenschaft. Auch wenn wir nicht im Konzentrationslager sind. Auch wenn wir nicht irgendwo auf Archipel Gulag sind. Aber wir sind in dieser Welt. Wir sind abhängig von dieser Welt. Wir sind gefangen von dieser Welt. Aber du bist mein Volk, du bist meine Gemeinde, du bist mein Reich. Ich schaffe alles neu, sagt der Herr. Ich mache etwas ganz Neues jetzt aus dir. Vergiss, wo du bist, wo du herkommst, vergiss alles. Ich mache etwas neu, du bist mein. Ich schaffe alles neu, und zwar ohne euch. Ich schaffe alles neu, ohne eure Hilfe. Ich schaffe alles neu, ohne deinen Beistand. Ich schaffe alles neu, ohne dein Geld und deine Kraft und deine Macht. Ich schaffe alles neu, sagt der Herr. Er ist der Macher, der aus uns etwas macht, zu den Anbetern Gottes. Erlösung, wie wir hier in der Bibel im Jesaja 43 sehen, wenn wir das durchlesen, Erlösung ist das Werk Gottes. Alles, was wir haben, haben wir von Gott. Alles, was wir sind, kommt von ihm. Alles, was wir besitzen, hat er für uns schon bereitgelegt. Wir müssen uns nur noch aneignen. Es ist ein Unterschied, wenn ich so die Bibel lese und die Bibel studiere, und mein Thema ist, dem Herrn dienen. Dienet dem Herrn. Es ist ein Unterschied in der Bibel, dem Haus Gottes zu dienen, und es ist ein Unterschied, dem Herrn zu dienen. Es ist ein Unterschied, den Menschen zu dienen. Es ist ein Unterschied, der Gemeinde zu dienen. Und es ist ein Unterschied, die Bibel macht einen Unterschied, dem Herrn zu dienen. Viele Menschen dienen der Gemeinde, dem Reich Gottes, aber sie dienen nicht dem Herrn. Gott will unseren Dienst haben. Er will uns für sich haben. So wie der Mann die Frau für sich haben will oder die Frau den Mann für sich haben möchte. So möchte Gott uns absolut für sich haben. Und das ist etwas ganz Neues. Mir dienen, sagt der Herr. Gott will uns in seine Nähe haben. Du bist mein. Also er will dich an seine Brust drücken, wenn ich das so mal ausmalen darf. Er möchte dich ganz nah auf seinem Schoß nehmen. Du bist mein, du gehörst mir. Er möchte, dass du ihm ganz, 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 ganz nahe bist. Gott will dir das, dass du ihm persönlich dienst. Nicht, dass du nur für Gottes Reich arbeitest, sondern dass du direkt dem Herrn persönlich dienst. Das ist diese Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Die meisten Menschen, die meisten Gläubigen helfen den Geschwistern, den Sündern, die versuchen, die Sünder reinzuholen. Das ist nicht gefragt mit Gottes Dienst. Wir dienen dem Haus Gottes. Wenn wir missionieren, dienen wir nicht Gott. Wir dienen den Sündern. Wir versuchen, Sünder in das Reich Gottes hineinzuholen. Wenn wir Reich Gottes bauen, was ich jetzt hier predige, ich diene der Gemeinde, aber Gottesdienst ist ganz was anderes. Dienet mir. Das ist Dienst direkt zu ihm persönlich. Höchstpersönlich. Direkt an Gott. Die meisten Geschwister und Menschen im Reich Gottes, die dienen einer Organisation, einem Verein, einem Werk, einem Missionswerk. Wenn wir Traktate verteilen, wir sind zwar draußen und missionieren, aber das ist nicht Gottesdienst. Gottesdienst ist mehr. Dienet mir. Und um dieses mehr geht es mir heute Abend. Wir bemühen uns, Sünder zu retten. Das ist richtig. Es ist nötig. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Es gehört dazu. Seelen für Gott oder für Jesus zu gewinnen ist notwendig. Wir wollen die Gemeinde, das Haus Gottes füllen. Aber Gott will von uns, von dir und mir heute Abend, dass wir ihm dienen. Dass wir ihm dienen. Wir sind oft hinter den Menschen her, hinter dem Segen her. Und wir sind oft hinter der Gesundheit her, hinter dem Erfolg her. Aber das alles ist nicht Dienst Gottes, was Gott von uns möchte. Gott will, dass wir hinter ihm her sind.
Nicht hinter dem Segen, nicht hinter der Gesundheit, nicht hinter dem Erfolg, nicht hinter der Herrlichkeit oder was so alles um sich ist oder dass wir groß rauskommen und so weiter. Er sagt, fangt mich, holt mich ein, findet mich, Gott dienen. Wir sind von Menschen begeistert so oft, von Predigern begeistert, von Sängern begeistert, von der Musik begeistert, von Mitarbeitern begeistert. Aber Gott will, dass wir von ihm begeistert sind. Das ist, was ich rüberbringen möchte, von Gott begeistert sein. Nicht von der Kirche, nicht von seinem Bodenpersonal, von Gott begeistert sein. Wir geben Opfer. Und jetzt ist, auch wenn wir so Kollekte aufnehmen und Spenden aufnehmen und so weiter, und die Frage ist, wem geben wir? Geben wir das einer Gemeinde? Geben wir es einem Missionswerk? Geben wir einem Evangelisten? Oder geben wir Gott? Es ist ein großer Unterschied, ob ich was Gott gebe und für Gott was tue oder einer Sache was tue. Wir dienen Gott treu. Und es ist wunderbar, wenn wir treu dienen. Aber wir haben den Gottesdienst nicht begriffen, so wie dieser ältere Bruder, als der junge Lump nach Hause kommt. Der sagte, guck mal, der hat alles verplempert. Ich diene dir treu, Vater. Ich diene dir treu. Und er hat wirklich treu gedient. Hat nie verschlafen etwas, nie etwas falsch gemacht. Ich diene dir treu. Aber er hat keinen Bezug zum Vater, zu Gott. So sieht, oder jetzt Bild auf den lebendigen Gott. Und so viele Menschen, die haben keinen Bezug zum Herrn. Sie sind brav. Sie begehen keine Sünde, sind anständig, nett. Aber sie haben keinen Bezug zum Vater. Der treue Sohn, vielleicht bist du eine treue Tochter Gottes, dienst in der Gemeinde, hältst alle Gebote, bist anständig angezogen, zahlst deinen Zehnten, machst alles, ist alles in Ordnung. Aber dienst du Gott? Nachfolge. Sagst ja, ich folge Jesus nach. Nachfolge ist nur wegen dir, dass du Jesus nachfolgst. Es ist genauso, wenn du jetzt mit jemandem im Auto fährst. Du genießt die Fahrkunst des Chauffeurs und so nachfolgst nur wegen dir, damit du ja nicht in die Hölle kommst, damit aus dir was wird und damit du den Segen hast, was der Herr hat. So mitgehen mit dem Herrn, das ist Nachfolge. Nachfolge ist nur für dich. Als Nachfolger Jesu hast du viele Vorteile, das weißt du. Aber Gott will, dass du ihm nicht nur nachfolgst, sondern ihm dienst. Einfach im Dienst. Wenn ich jemandem nachfolge, dann lebe ich auf seine Kosten. Och, das weiß schon der Herr, der wird schon sorgen, dass ich zu essen und zu trinken habe. Der wird mich versorgen. Aber Gott will, dass wir nicht nur ihm nachfolgen und ihm hinter ihm her sind, weil wir etwas profitieren, weil wir die Beziehung, die der Herr hat, genießen können, gesegnet sind. Also wenn halt dich am Gesegneten, so bist du gesegnet. Gott will mehr als den Segen uns mitzuteilen. Vieles, was wir tun, tun wir es, was attraktiv ist, weil es uns etwas bringt, weil wir Anerkennung dabei bekommen, kann vorne stehen, kann glänzen, wird angehimmelt, was es sonst noch etwas ist, weil wir uns davon etwas versprechen oder weil es unser Ansehen hebt. Viele hören sich gerne selbst. Viele dienen sich selbst, anstatt dass sie Gott dienen. Wir retten viele Menschen vielleicht und sagen, ich muss evangelisieren, damit ich so ein paar Perlen in meiner himmlischen Krone bekomme, damit ich schön scheine dort im Himmel. Aber dienen wir Gott? Das ist, was Gott mir heute für heute Abend, für das neue Jahr als Programm aufs Herz gelegt hat. Lass uns anfangen, Gott zu dienen. Nicht wegen die Perlen deiner Krone oder was es auch immer ist. Oder wir geben vielleicht, um Einfluss zu haben, oder besseres Gewissen zu haben, nicht mehr so schlechtes Gewissen zu haben. Viele möchten Gott dienen, wissen aber nicht, wie ein richtiger Gottesdienst aussieht. Dienet mir, sagt der Herr. Wie viel ist Gottesdienst zur Selbstbeliedungsladen? Oh Herr, und dann strecken sie sich aus und der Nachbar kann nicht mehr drüber gucken. Gott dienen. Gottesdienst ist mehr als nur die Gebote zu halten, als die Reinheitsvorschriften zu befolgen oder irgendwelche Gesetze zu befolgen. Gottesdienst ist, auch nicht, wenn wir viel hören oder die Bibel studieren, ist nicht Gottesdienst oder viel beten. Also ich will diese Dinge nicht schlecht machen, diese sind notwendig, sind wichtig, aber Gottesdienst ist etwas mehr. Gott sagt, diene mir. Dem Herrn zu dienen und dem Haus des Herrn zu dienen. Das sind zwei Paar Stiefeln. Ist ein großer Unterschied. Dem Haus Gottes dienen nur Sklaven, nur Knechte. Und Gott möchte aus uns mehr als nur Knechte und Sklaven machen. Wir sollen Söhne und Töchter sein. Das ist ein großer Unterschied oder ein kleiner Unterschied. In dem Alten Testament gab es Leviten und Priester. Die Leviten, die waren, um die Kochtöpfe zu putzen, Altar, alle, das schön, die Kerzen auf dem Altar sind oder was es auch immer war, das Feuer da ist. Die Leviten haben das Opfer vorbereitet. Aber dann gab es noch einen anderen Dienst im Heiligtum, das war der Dienst der Priester. Der Dienst der Leviten und der Dienst der Priester. Die Leviten mussten für Ordnung im Haus Gottes sorgen. Die Leviten mussten für den Gottesdienst sorgen, dass die Musik da ist, wenn sie welche hatten. Dass das alles schön in Ordnung ist, dass keine Spinnweben im Haus sind und dass das Opfer auseinandergenommen wurde richtig und dass die richtigen Stücke dorthin kamen, wo sie hingehörten, am Altar Gottes. Die Leviten haben Hilfsdienste geleistet. Damit diese Dinge zu Gott gelangen, waren Wegbereiter für Gott. Aber Gott wollte nicht den Levitendienst haben. Und die Leviten haben sowieso der Hintergrund der Leviten, musst du mal in der Bibel lesen, warum die Leviten Leviten geworden sind. Wir sagen ja Leviten verlesen. Warum sind die Leviten Leviten geworden? Das ist eine andere Geschichte, auf die will ich heute Abend nicht eingehen. Und bei uns ist, wie gesagt, das Thema in der nächsten Zeit, so Gott will und Gnade schenkt, Mitarbeiterschaft. Und ich möchte, dass wir für Gott dienen. Nicht einer Sache dienen, nicht einer Idee dienen, nicht einer Philosophie dienen, nicht einer Religion dienen, nicht einer Gemeinde dienen oder nicht einer Sekte dienen oder was weiß ich, wem wir dienen, sondern dass wir absolut Gott dienen und nur noch Gott dienen und einfach im Dienst Gottes stehen. Das wird mein Thema sein und werden diese Themen sein hier in diesen Gottesdiensten. Und dann... Wir wollen Gott dienen. Und jetzt möchte ich eine Bibelstelle mit euch lesen oder streifen. Es ist ein bisschen zu lang, die Zeit läuft mir davon, aber 1. Korinther Kapitel 6 von Vers 9 können wir lesen. Aber ich lese nur aus Vers 11 nur einen Teil. Eigentlich Vers 9 wird schon gesagt, bis Vers 20. Denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, ist kein Platz in Gottes neuer Welt, heißt es. Da wird also uns gesagt, dass wir unser Leibe Gott begeben sollen. Und das ist keine moralische Forderung hier, dass wir nur einfach Moral predigen. Moral ist nicht Gottesdienst. Moralisch einwandfrei zu leben ist kein Gottesdienst. Ist eine Notwendigkeit, ist eine Folge. Wenn du Gott dienst, bist du moralisch einwandfrei. Und da heißt es, denk daran, für Menschen, die Unrecht tun, ist kein Platz in der neuen Welt Gottes. Täuscht euch nicht. Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die die Ehe brechen oder als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren. Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder, Räuber werden nicht in der neuen Welt Gottes hineinkommen. Manche von euch gehörten früher dazu, aber ihr seid reingewaschen, schreibt Paulus 1. Korinther 6, reingewaschen und Gott hat euch zu seinem heiligen Volk gemacht, zu Menschen, die vor seinem Urteil als gerecht bestehen können. Das ist geschehen, dass ihr Jesus Christus dem Herrn übereignet worden seid. Also wir sind Leibeigene Gottes. Was passiert mit einem Leibeigenen? Der hat keinen Willen mehr. Der hat nichts zu melden. Also, ihr seid übereignet worden dem Herrn und den Geist unseres Gottes empfangen habt. Auch der Körper gehört Gott. Steht hier bei mir in der Bibel. Auch der Körper gehört Gott. Dann im Vers 12 weiter. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Mag sein, aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Und ihr sagt, die Nahrung ist gut für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott wird ja doch allen beiden ein Ende machen, dem Magen und der Nahrung. Also, so wichtig wie das alles ist, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, auch der Körper gehört dem Herrn. Da heißt weiter, aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern das ist ein Problem, was Paulus im Korintherbrief behandelt. Und deshalb, ich muss... Damit wir den Zusammenhang haben, lese ich diese Worte. Wir picken auch oft manchmal nur die Rosinen raus. Aber hier wird uns angedeutet, um was es wirklich geht. Also der Körper ist nicht für die Unzucht da. Denn so wie Gott Christus den Herrn vom Toten auferweckt hat, so wird er durch seine Kraft auch uns vom Tod auferwecken. Hütet euch vor der Unzucht. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begehen kann, betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Unzucht begeht, vergeht sich an seinem eigenen Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wir lesen immer nur diese Stelle, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Aber die Voraussetzung ist, dass wir unseren Körper nicht der Unzucht hingeben. Also für Gott da sein. Wir lieben immer nur diese eine Stelle. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? Freilich wissen wir das und haben begriffen. Und da heißt es, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt. Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Gottesdienst. Er hat, Vers 20, er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Und jetzt der Zweck unserer Bekehrung. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Du sollst mit deinem Körper Gott Ehre machen. Nicht Unehre. Was ist Christen erlaubt und was nicht? Da will ich jetzt nicht diskutieren. Du bist erlöst für einen ganz bestimmten Zweck, um seinen Ruhm zu mehren, ihn groß zu machen. Du bist erlöst, um Gott zu dienen. Du bist erlöst, um Gott zu verherrlichen. Du bist erlöst, um Gott Ehre zu machen, mit deinem ganzen Leben, mit deinem Geld, mit deinem Wissen, mit deinem Können, mit deinen Fähigkeiten, auch mit deinen Unfähigkeiten, Gott alle Ehre zu machen. Du bist sein Eigentum. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du kannst nicht mehr machen, was du möchtest. Schrecklich. Grausig. Furchtbar. Da kann ich mich nicht mehr entfalten. Gott ist jetzt dein Herr. Hör mir gut zu. Bist du jetzt nicht mehr dein Boss? Du kannst nicht deinen Willen durchsetzen, deinen Dickkopf. Gott ist jetzt der Herr deines Lebens. Er hat jetzt die Macht über dein Leben. Wir sprechen ja von Lebensübergabe. Haben wir das gemacht oder nicht? Oder fantasieren wir nur fromm? Viele machen das. Sie versprechen Gott, hier hast mein Leben und zu Hause dann, das geht dich nichts an, was ich mache. Du stehst jetzt unter einer anderen Herrschaft. Du bist in einem anderen Machtbereich jetzt. Und jetzt gibt Gott dir die Ziele für dein Leben vor, wo es lang geht. Dann haben wir das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Knechtschaft geführt hat. Und jetzt auch hier wieder, ich bin der Herr, dein Gott. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott jetzt. Er ist jetzt der Gott deines Lebens. Ganz persönlich will er mit dir zu tun haben, sich mit dir beschäftigen, sich mit dir abgeben. Die 10 Gebote sind kein Selbstzweck, sondern sie sind eine Einladung. Komm mit mir in Beziehung. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich will aus dir was machen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Israel wusste aus eigener Erfahrung, Gott ist keine Theorie. Dieser Gott ist auch kein Gott der großen, frommen Sprüche. Gott ist kein Gott der Philosophen. Er ist der Herr. Und wenn wir sagen, Herr Jesus, nicht nur Jesus, Kumpel Jesus, Herr Jesus ist der Boss. Israel hat erfahren, Gott greift in die Geschichte ein. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott macht Geschichte jetzt. Jetzt gebraucht er mich auf seine Art und Weise. Und du sollst dann keine anderen Götter haben neben mir. Gott will, dass er Nummer 1 in unserem Leben ist. Nummer 1. Alles andere kannst du vergessen. Gott will Nummer 1 sein. Er will, dass wir ihm allein dienen. Das ist ein komischer Gott. Eifersüchtig, neidisch. Gönnt niemand was. Er will der einzige und der alleinige Herr unseres Lebens sein. Kannst nicht mehr pendeln, wie du willst. Und wir sind nicht mehr für uns allein. Dienet mir. Wir wollen Gott dienen. Wir sollen ihm dienen. Aber nicht als Sklaven. Ich muss. Sondern Gott will, dass wir uns freiwillig ihm unterstellen. Und das ist jetzt so. Freiwilliges Dienen Gott. Und meine Botschaft heute Abend ist, wir sollen Gott dienen. Nicht als Sklaven einer Kirche oder Religion oder Gemeinde oder Pastors oder einer Idee oder einer Familie, Tradition. Nein, wir sollen Gott dienen aus freien Stücken. Herr, ich liebe dich. Aus Liebe. Aus Begeisterung. Herr, ich diene dir, weil ich mag dich. Also ich habe schon alle Götter probiert. Wir haben vorhin von den vielen Göttern gesungen und gehört. Ich habe schon alle Götter durchprobiert, aber ich habe rausgekriegt, es ist niemand so gut wie du. Niemand meint so gut wie du. Niemand kann man sich so anvertrauen wie dir. Und jetzt der vernünftige Gottesdienst ist, auch wieder Römer 12, seine Glieder Gott zur Verfügung zu stellen. Sich das, was ich glaube, auszuleben, das ist, was die Bibel meint mit Gottesdienst. Wir brauchen eine ganz persönliche Vater-Sohn-Vater-Kind-Beziehung zu Gott. Dass ich Vater habe, nicht als Sklave. Und dass ich nicht Angst habe vor Gott. So viele Menschen haben Gott als Diktator vor Augen oder Tyrann. Gott, ich muss Gott nicht fürchten, er ist mein Daddy. Durch den Heiligen Geist sage ich aber, lieber Vater, und ich fürchte mich nicht vor meinem Gott. Ich kann auch Dummheiten machen bei Gott. Kriege ich ein paar Klapse. Da spüre ich seine Hand. Und das sind Streicheleinheiten des Himmels. Die tun ein bisschen weh. Da hink ich vielleicht, so wie Jakob einmal. Gott will uns zu seinem Volk sprechen. Er will uns belehren. Wir sollen ihm dienen, ihm zuhören, uns von ihm leiten lassen. Moses wollte einmal, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Du weißt nicht, was du manchmal zusammen betest. Bist du auch bereit, das zu empfangen? Bist du bereit, das mit nach Hause zu nehmen? Bist du bereit, das zu empfangen überhaupt? Vielleicht erdrückt es dich. Vielleicht ist es wie ein Felsblock, so ein riesiger Granitstein, der dich plattwalzt. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt einmal zu Israel, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen. Sie machen so Geplärr, aber ihr Herz ist ferne. Weißt du, was Gott will? Er will dein Herz und mein Herz. Er will unser Herz haben. Das ist, was Gott will. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir nicht dies und das und jenes. Gib mir dein Herz. Gott fragt nach unseren Herzen. Gott möchte geliebt werden. Bist du wie du und ich. Gott ist wie ein Mensch. Und du musst, wenn du von Gott redest, von Gott denkst, stell dir einen Menschen vor. Gott ist nicht ein abstraktes Wesen, ein Dreieck oder was weiß ich sonst. Gott ist ein Mensch wie du und ich. Denn wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und die Bibel sagt, wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst. Also, du kannst Gott vergessen, Gott kannst du nur in einem Menschen wiederfinden. Und als in Menschen wiedersehen. Das nur nebenbei. Wir gehen weiter. Hesekiel Kapitel 44. Ich habe gesagt, wir machen Bibelstudium, Bibelgang durch die Bibel. Hesekiel 44, Vers 9 bis 28 kannst lesen. Da ist die Rede vom Dienst im Heiligtum. Jetzt werde ich ein bisschen persönlicher, ein bisschen direkter. Es sind natürlich ganz heikle Dinge drin angeschnitten in diesem Abschnitt. Wer kann Gott dienen? Wer darf? Wir haben so schön, komm zum Gnadenthron und lass uns stehen vor deinem Thron, Herr. Aber wer darf und wer kann wirklich vor dem Thron Gottes stehen? Überleg einmal. Zuerst einmal, dass der Platz vor Gottes Thron, Gottes Herrlichkeit ist ein heiliger Ort. Und Gott schimpft ein bisschen zuerst einmal mit den Israeliten. Ihr habt mir entweiht mein Heiligtum. Und viele Menschen, die bringen alles durcheinander. Heiliges und Unheiliges, Reines und Unreines. Im Heiligtum Gottes kann nicht jeder machen, was er will. Da ist er Herr. Da ist er Gott. So wie bei uns draußen steht auch so, nicht rauchen, keine Handys oder sonst was. Also schon, wenn wir reinkommen, hier ist eine dämonenfreie Zone. Also es wird kaum einem einfallen, auch wenn Fremde, die drücken immer draußen, selbst wenn Ungläubige mal zur Hochzeit kommen, die drücken draußen ihre Zigarette aus. Die wissen ganz genau, hier ist nikotinfreie Zone. Das wissen die Dämonen, die halten sich auch danach und richten sich auch danach. So, und der Teufel muss wissen, und wir müssen wissen, das ist eine nikotinfreie Zone, handyfreie Zone. Hier hat Gott was zu sagen. Im Heiligtum Gottes, sagte noch hier Kapitel 44, haben sich so viele Fremde eingeschlichen. Es ist immer schön, wenn Fremde kommen, aber Fremde haben nichts im Heiligtum Gottes zu suchen. Fremdes hat nichts im Heiligtum Gottes zu suchen. Deshalb dieses Unzucht, was wir Unzucht lesen in der Bibel, Unzucht hat nichts mit Sexualität groß zu tun. Es wird zwar von der katholischen Kirche so ausgelegt, aber hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern Unzucht hat etwas mit Vermischung zu tun. Vermischung von verschiedenen Nationalitäten. Damals waren Moabiter, die Moabiter, Edomiter und Israeliten. Und der Teufel versucht, das Volk Gottes kaputt zu machen durch Vermischung. Und der Teufel bringt das Volk Gottes zu Fall durch Vermischung. Vermischung Heidnisches und Biblisches oder Göttliches. Gläubiges und Ungläubiges, diese Vermischung. Das ist Unzucht, was die Bibel als Unzucht beschreibt. Alles andere sind sexuelle Sünden, die werden auch extra erwähnt im Korintherbrief. Im Heiligtum Gottes spielt sich Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit, wir haben gehört auch Vergebung und so weiter. Dann geht's noch weiter, also im Heiligtum darf niemand dienen, der unbeschnitten ist. Also der also in seinem Leben der nicht eine radikale, ewige Veränderung erlebt hat. Das ist also diese Beschneidung. Also kein Unbeschnittener sollte diesen heiligen Platz betreten, was es auch geistlich auszudeuten heißt. Dann beginnt dieser Tempeldienst, die Leviten, Kapitel 44 Hesekiel und dann Vers 9 und folgende Vers, beginnt mit dem Wächterdienst. Und die Leviten haben einen Auftrag, dass niemand ins Haus Gottes reinkommt, der nicht hineingehört. Dass nichts in unser Leben hineinkommt, was nicht in unserem Leben hineingehört. Das ist zuerst mal dieser Wächterdienst. Das ist ein Teil des Gottesdienstes, aber das ist nicht das Wichtigste, indem ich aufpasse, dass ich nichts Okkultes, nichts Abergläubisches, nichts Sündhaftes in mein Leben aufnehmen. Das ist ein Teil, aber das ist nicht das Wesentliche. Wenn wir nur bei diesem Dienst bleiben, wir werden Pharisäer und Schriftgelehrten und Sadduzäer. Dann alles zu fernhalten mit Gewalt und mit Macht. Es beginnt mit einem Wächterdienst, ganz gewiss. Aber dann beginnt der Dienst der Priester. Und die Priester sind ganz was anderes als die Leviten. Vers 15, Hesekiel. Und sie verrichten den Dienst am Altar. Gott selbst bestimmt, wer am Altar dienen darf und wer am Altar nicht dienen darf. Das kannst du, kann ich nicht raussuchen. Wir würden das gerne machen. Aber Gott selber sucht sich die Diener am Altar aus. Es sind die Menschen, die Gott treu geblieben. Die Leviten sind nicht treu geblieben. Die haben das goldene Kalb gemacht. Das hält Gott in Hesekiel nachher dort vor. Sie haben Götzendienst mitgemacht. Die haben also Gott auf der einen Seite gelobt und auf der anderen Seite haben sie dann das goldene Kalb gemacht. Und das hat Gott übel genommen. Dagegen die Priester, der Aaron und so weiter, der im Heiligtum stand, die haben sich nicht als solches, oder die haben auch den Dummheit mitgemacht, aber nicht in dieser Weise. Sie haben nicht dafür gesorgt, dass das goldene Kalb als solches gegossen wird. Es sind bewährte Menschen. Es sind Menschen, die Gott die Treue bewahrt haben. Aber treu ist noch nicht Gottesdienst, von dem ich spreche. Treu? Es gibt so viele treue Menschen. So, und dann wird gesagt, Kapitel 44 in Hesekiel 17 und folgende Verse, wie der Priester angezogen sein sollte. Er sollte sein Haar richtig behandeln, er sollte keine Verstoßene heiraten, er sollte nicht einmal eine Verwitwete heiraten, damit er die Verletzungen nicht von woanders mit reinnimmt, sich verletzen lässt oder unter einer Verletzung leidet. Denn solange einer verletzt ist, kann Gott nicht dienen. Und deshalb, was auch Uschi sagte mit der Vergebung, solange wir verletzt sind, in irgendeiner Form und Art und Weise, solange wir noch nicht Frieden mit Gott haben und Frieden untereinander haben, können wir Gott nicht dienen. Das ist alles Zirkus. Und deshalb ist so wichtig, dass wir zuerst einmal hier klar Tisch gemacht haben. Dann geht es um den Priestergewand. Kein Fremder, nicht einmal die Leviten durften ein Priestergewand berühren, was der Priester jetzt angezogen hat und das Allerheiligste ging. Und wenn der Priester Gott diente, es ist noch etwas sehr Interessantes, Vers 19 könnt ihr das lesen, es sind nur Bilder, aber diese Bilder haben eine Botschaft in sich, wer darf, wer kann Gott dienen? Denn ist die Frage, wer wird, Herr, zu deinem Berg steigen? Wer wird dein Angesicht schauen? Wir möchten das alles, aber wer ist das? Wir haben da ein schönes Lied mal früher gesungen. Wer wird einziehen durch die Perlentore? Wer wird am Kristallenmeer stehen? Wer wird das sein? Wirst du es sein? Werd ich es sein? Ist ganz arg wichtig, dass wir es sind. Wir können es werden. Jeder von uns. Wir sind ja das königliche Priestertum. Jeder von Gott und wir sollen die Tugenden Gottes verkündigen. Aber der Priester hier, die Verstoßene, die Verwitwete und so weiter, mit der inneren Verletzung und äußeren Verletzung. Er soll sich nicht mit Äußerlichkeiten beschäftigen. Wenn wir zum Thron Gottes kommen und das Angesicht Gottes anfangen zu schauen und Gott dienen möchten, müssen wir Schluss machen mit allerlei inneren Verletzungen. Deshalb ist auch ganz arg wichtig, innere Heilung, bevor du Gott dienst. Innere Heilung. Verletzte Menschen verletzen andere. Die können Gott nicht dienen. Verletzte Menschen. Deshalb ist so wichtig, diese innere Heilung, auch die äußere Heilung unter Umständen. So, das nur nebenbei. Der wirkliche Gottesdienst ist mehr als nur eine Versammlung. Der Priester soll keine Witwe heiraten, die getrauert hat, die etwas verloren hat, der mitgetrauert hat unter Umständen oder irgend dergleichen. Der soll seinen Kopf nicht kahl scheren. Er soll auch die Haare nicht so frei herumschweben lassen. Also soll eine bestimmte Ordnung haben. Und Kapitel 44, Hesekiel, Vers 28, sie dürfen keinen Besitz haben, kein Eigentum besitzen. So, sie sollen keinen Besitz, kein Eigentum haben. Warum? Sie sollen sich mit nichts anderem belasten als nur mit Gott. Das ist der Dienst. Und Gott will, dass wir uns nur noch mit ihm belasten, dass der Herr unser Besitz ist. Alles Herr bist du. Alles, was ich habe, alles, was ich bin. Der Herr ist ihr Anteil, heißt es hier, bei den Priestern, bei den Leviten nicht. Aber bei den Priestern, der Herr ist ihr Anteil. Der Herr sorgt für ihr Unterhalt. Und dann sollen sie Gott die verschiedenen Gaben bringen, diese Priester von den Leviten empfangen und an Gott bringen. Hier weiter. Gott selbst ruft seine Diener heraus, diese Priester. Und er sagt es das deutlich. Wir sehen das auch bei Jesus. Jesus hat seine Jünger selbst herausgerufen. Die sind nicht von sich gekommen. Der Dienst Gottes, da brauchen wir die Befähigung, diesen Ruf Gottes. So viele Menschen möchten Gott dienen und Gott hat sie nicht gesandt. Und da passiert etwas Schlimmes im Reich Gottes. So viele Menschen, die rennen und Gott hat sie nicht gesandt. Und das sind falsche Propheten. Deshalb ist im Reich Gottes die Berufung sehr wichtig. Und Gott hat die Priester berufen, Gott hat die Jünger berufen einzeln. Gott dürfen nur Berufene dienen. Also dem Herrn dienen. Zuerst einmal müssen wir an unserer Berufung arbeiten. Viele sind auserwählt, aber wenige sind berufen, haben ihre Berufung festgemacht. Ach ja, ich gehöre auch zum Volk Gottes. Aber die Berufung festmachen. Heiligkeit ist die Voraussetzung, damit Gott uns hereinlässt überhaupt, dass er überhaupt die Tür aufmacht. Für das Eintreten der Gegenwart Gottes ist Heiligkeit. Deshalb habe ich im Korintherbrief gelesen, was nicht hineingehört. Gott kann man nur dienen, wenn man heilig lebt. Wenn man heilig lebt. Wenn man heilig denkt. Denk an deine Gedanken, was da alles durch den Kopf kursiert. Wenn man sich mit dem Heiligen abgibt und sagt, nur für Gott will ich da sein. Der Herr ist ihr Anteil bei diesen Priestern. Und deshalb Gott dienen, ist Gott dein Anteil. Absolut, dass er das ist. Für was machst du? Nur für den Herrn? Nur absolut für Gott? Die Priester unterstehen keinem König, keiner Obrigkeit. Sie salben Könige, aber sie unterstehen nicht dem König, sie unterstehen allein Gott. Und jetzt, du sollst Gott dienen. Das heißt, ich unterstehe dem Herrn. Und jetzt finden wir in der Bibel, der Elia, warum konnte er sagen, jetzt Regen komm oder Regen geh oder Regen das und Regen dieses? Er konnte sagen, dem Herrn, unter dem ich stehe, dem ich diene, werde ich sagen, es wird nicht regnen. Wir haben Vollmacht erst, wenn wir unter Gott stehen. Gottesdienst beginnt, indem ich mich ganz bewusst unter Gott stelle. Gott will Freude haben an seine Kinder. Und deshalb heißt es auch, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Und deshalb auch diese Witwe, wo diese verstoßen hat, im Leben eines Priesters nichts zu suchen. Jetzt nichts gegen Geschieden oder Verwitwete, bitte versteht mich nicht falsch hier heute Abend, aber es ist eine geistliche Dimension, die hier angeschnitten wird. Wir sollen mit Frohlocken, wenn du zu Gott kommst sollst und ihm dienen möchtest, musst immer positiv sein. Frohlocken. Und musst so lange an dir arbeiten, bis du positiv bist, bis du die Saiten gestimmt hast. Ein Musiker kann nicht spielen, ein Gitarrist, solange er nicht die Saiten seiner Gitarre gestimmt hat. Oder der Geige hier. Die Saiten müssen zuerst gestimmt werden. Und bevor wir dem Herrn spielen, dem Herrn was vortragen, müssen die Saiten unseres Lebens gestimmt werden. Und solange das nicht der Fall ist, gibt es nur Misstöne. Frohlocken, innere Heiterkeit, innere Jubel, sich über den Herrn freuen, über das Wort Gottes freuen, über den Gottesdienst sich freuen, innere Einstellung. Mit Rebellion, mit Murren und Kritik kannst du Gott nicht dienen. Mit Murren, Rebellion und Kritik, vergiss es. Wird auch nichts passieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst die Seiten unseres Lebens stimmen, dass wir geistlich sind, dass wir uns auf Gott eingespielt haben. Es gibt zwei Sünden vor dem Herrn. Und jetzt pass auf, warum wir manchmal Gott nicht dienen können, auch wenn wir es möchten. Eine Sünde ist zuerst einmal die eine Sünde, die sehr verbreitet ist im Volk Gottes. Und ich möchte, dass es in dieser Gemeinde diese Sünde nicht gibt. Aber die gibt es. Und zwar wenn man Menschen zurückweist. Eine Verstoßene soll der Priester nicht heiraten. Das ist also in der Bibel. Und es gibt so viel abgelehnte Menschen, Gotteskinder. Gotteskinder lehnen andere Gotteskinder ab. Und das ist eine große Sünde. Und deshalb, wir wollen Gott dienen und wir können Gott nicht dienen, solange wir uns einander ablehnen und zurückweisen. Wer andere zurückweist, der weist Gott zurück. Gott dienen. Wer andere ablehnt, der lehnt Gott ab. Wer auf andere eifersüchtig ist, ist auf Gott eifersüchtig. Warum der und ich nicht? Wer anderen den Weg verbaut, wer andere blockiert, blockiert Gott, verbaut anderen den Weg. Wer anderen den Weg nach vorne, Gott zu dienen, vereitelt, wenn Gott ihn berufen hat. Nee, der nicht. Also der muss erst mal auf die Bibelschule. Oder der muss dieses oder diesmal, weil die Bibel durchgelesen haben. Oder mal 10 Tage oder 40 Tage gefastet haben. Wer weiß, vielleicht kann einer von heute auf morgen Weltevangelist werden. Wer weiß, das kann alles passieren. Wer anderen nicht hilft, wenn Gott ihn sendet, der hilft Gott nicht. Wer andere nicht unterstützt, wenn Gott irgendwo sagt, jetzt, da fang mal an und du kannst es unterstützen, du hast die Möglichkeit und du tust es nicht ganz bewusst, versündigst, vergreifst dich am Werk Gottes. Ablehnung ist eine ganz schlimme Sünde. Deshalb, wenn in der Bibel heißt es, wenn wir Gott dienen, wir sollen heilige Hände emporheben, an allen Orten. Heilige Hände ohne Blut, also ohne Verschulden. Wir spielen auf Theater, deshalb lasse ich manchmal die Hände in der Tasche. Wir spielen manchmal Theater. Nein, vielleicht versteckst du die Hände ganz woanders und hebst die Hände nicht hoch. Wenn Gott jemand berufen hat, jemand bestätigt hat, wenn Gott jemand eingesetzt hat irgendwo und das Volk Gottes nimmt nicht an, das heißt genauso, so wie die Juden Christus abgelehnt haben. Gott sandte Jesus in sein Volk und die Seinen haben ihn nicht angenommen. Und sie haben alle Propheten gesteinigt. Die Zurückweisung hat Jesus leibhaftig an seinem eigenen Körper erlebt. Oder Samuel. Samuel steht vor Gott und sagt, guck mal Herr, die wollen einen König haben, die sind mit mir nicht zufrieden, ich bin zu alt für sie oder die trauen mir nichts mehr zu. Und dann sagt Gott, sie haben nicht dich, Samuel, verworfen, sie haben mich verworfen. Und jetzt geht's bergab mit diesem Volk. Ablehnung ist eine weit verbreitete Sünde im Volk Gottes. Deshalb sagt Jesus, wer solch ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Wenn wir andere zurückweisen, begehen wir als Gläubige eine der schlimmsten Sünden im Volk Gottes. Da gab es immer Probleme. Ich denke nur an Moses und Miriam und Aaron und so weiter, was da alles passierte. Wer bist du, dass du da uns führst? Du bist immer besser und denkst, du wärst was Besseres. Ablehnung ist genauso schlimm wie Abtreibung. Ablehnung der Kinder Gottes ist genauso schlimm wie Abtreibung und muss genauso unter Buße und gestellt werden als alles andere auch. Es ist eine geistliche Abtreibung. Gott will Kinder geben, Gott will Kinder schenken dem Volk Gottes und wir begehen Sünde in der Gemeinde und vielleicht müssen einige nicht wegen der Abtreibung Buße tun, sondern Abtreibung, weil sie Menschen, die Gott in unsere Mitte gestellt haben, Menschen abgelehnt haben, zurückgewiesen haben. Ich will Gott dienen. Dienet mir, sagt der Herr. Und wir dürfen, die Gott gerufen hat, dürfen wir nicht abweisen. Die Gott hineingebracht hat und hinzugetan hat zur Gemeinde. Nee, den Bengel will ich nicht haben. Oder diesen Lumpen will ich auch nicht haben. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Der Vater hat sich zu ihm bekannt. Wenn Gott sich zu einem Menschen bekennt, habe ich kein Recht, den abzuweisen. Und wir wollen die Welt erreichen und wir können die Welt nur erreichen, wenn wir wieder richtig vor Gott stehen und Gott dienen. So. Reich Gottes wäre schon viel, viel weiter, wenn nicht so viel geistliche Ablehnung oder anders gesagt geistliche Abtreibung betrieben worden wäre. Wer einen Bruder, eine Schwester, die Gott berufen hat, zum ewigen Leben ablehnt, der lehnt Gott ab. Der lehnt den Dienst, den Gott in diese Person hineingelegt hat, ab. Was nützt uns der Gabentest? Was nützen uns die Segnungen, wenn wir die Menschen ablehnen, die Gott in unser Leben hineingestellt hat? Der lehnt den Segen, der durch diesen Bruder, durch diese Schwester gekommen wäre. Der lehnt diesen ab. Jeder Bruder, jede Schwester ist ein Gabenträger Gottes. Ein Segensträger für uns. Gott weiß, wenn er zusammenspannen kann und wenn er zusammenbringen kann. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Lass uns über nachdenken. Du weißt nicht, wie du dich am Leib des Herrn manchmal versündigst, wenn wir den einen und anderen ablehnen, diese geistliche Ablehnung und geistliche Abtreibung. Wer mit den gesandten Diener Gottes nicht zufrieden ist, der ist mit Gott nicht zufrieden. Da klagt Gott an. Warum hast du mich denn geschickt? Warum ist er mir in die Quere gekommen? Die Ablehnung war eine permanente Sünde des Volkes Israel. Die Ablehnung, egal welcher Prophet Gott auch geschickt hat und so weiter. Und deshalb gab es so viel Stillstand, deshalb gab es so viele Rückschläge im Volk Gottes, diese Ablehnung. Und wir müssen uns vor Ablehnung hüten. Dienet mir, sagt der Herr. Herr, was ist mit dem? Das geht dich, der andere, das geht dich überhaupt nichts an. Kümmere dich nicht um den anderen. Lass den anderen anderen sein. Du komm und folge mir nach. Du musst dich nicht um die anderen kümmern, wie es, was passiert mit dem? Wenn Gott etwas macht und wir damit nicht zufrieden sind und es ablehnen, dann beleidigen wir Gott. Dann stellen wir uns über Gott als Besserwisser. Der ältere Bruder, ich komme nicht. Ha, feier du deine Feste mit dem Lumpen da. Ich komme nicht. Aber Gott schickt uns Lumpen. Ich habe gedacht, lieber Gott, wäre es doch so schön, wenn wir so ein paar ältere Brüder hätten wie der andere. Aber er schickt uns, die alles verprasst, alles vertan haben und verlebt haben. Und genau mit denen möchte das Reich Gottes bauen. Kannst du Amen sagen? Ja, ich weiß. Du und ich, wir haben kein Recht, irgendjemand abzulehnen. Im Gegenteil. Und vielleicht gehst du nach Hause und machst eine Liste. Wen habe ich rausgeschmissen? Wen habe ich rausgebetet? Also gibt es so fromme Brüder und Schwestern manchmal in der Gemeinde, die sagen, oh, ich bete, dass die ja nicht mehr kommen, dass sie fernbleiben. Erlaube, dass die Sünder kommen. Wir wollen ja die Sünder haben. Aber verstehst du, vielleicht betet jemand anders und sagt, Herr, ich bete, dass der nicht mehr kommt und dass der nicht mehr vorne steht und dass er nicht mehr predigt. Vielleicht betet jemand gegen dich, genauso wie du gegen andere betest. Wer weiß das? Und dann wunderst du dich, warum du im Spannungsfeld hineingeratst und es mit dir nicht mehr vorwärts geht. Wir blockieren uns manchmal gegenseitig, anstatt dass wir uns gegenseitig fördern und annehmen. Und ich sage dir eines, was ich erlebt habe. Gott gebraucht Gegensätze. Gott gebraucht Gegensätze. Gott gebraucht Gegensätze. Du bist zu dumm, deinen Weg zu gehen. Du brauchst jemand anders, der genauso dumm ist wie du. Gott gebraucht und zwei Dumme werden gescheit. Nein. Kennt ihr dieses Märchen? Ich weiß nicht, wer dieses Märchen geschrieben hat, aber glaube ich bei Grimm ist es oder irgendwo. Der Blinde und der Lahme. Und dann finden sie den Weg. Jetzt stehen sie da, wie geht's jetzt weiter? Der Blinde, der ist stark bei Füßen, der kann gut laufen. Und der Lahme hat gute Augen, aber kann nicht laufen. Und dann sagt er, du, ich pack dich auf die Schulter. So, und der Lahme sagt, wo es lang geht, und der Blinde trägt den Lahmen. Und genau das ist, was Gott macht. Blinde und Lahme bindet er zusammen. Und wir brauchen den blinden Bruder und die lahme Schwester. Verstehen wir? In den Märchen steckt eine große Botschaft. Und jetzt müssen wir diesen blinden Bruder, die lahme Schwester annehmen. Sonst kommen wir nicht weiter, Geschwister. Genau das ist, was Gott mir gezeigt hat. Diene dem Herrn. Den blinden Bruder, die lahme Schwester. Und umgekehrt. Und dann geht die Gemeinde wieder vorwärts. Und ich möchte, dass wir vorwärts gehen. Wer will, dass wir vorwärts gehen? Okay. Gott segne euch. Ich sage euch eines. Gemeinde, und das ist das Haus Gottes. Hier fängt der Gottesdienst an. Zuerst mal der levitische Gottesdienst, dann der priesterliche Gottesdienst. Aber ich sage euch eins, Gemeinde ist ein Stress, Leute. Wer glaubt das? Gemeinde ist ein Stress. Der Herr Jesus, der geht da am See Genezareth spazieren und dann sagt er, Jungs, ich habe jetzt einen neuen Kumpel wieder gefunden. Jungs, der Matthäus vom Zoll, der wird jetzt auch unser neuer Bruder, unser neuer Mitarbeiter. Und dann sind diese braven Juden, Judas Ischariot als erstes, der ist der einzige Jude in der Gefolgschaft, also der einzige, der aus Judäa war, Judas Ischariot, der Zöllner, der mit den Römern zusammenarbeitet, den, ja, und ihr werdet zusammen im Doppelbett liegen, im gleichen Zimmer, du und der Bruder Matthäus. Und dann nach einer Weile, der Herr kommt wieder rein und sagt, Jungs, stellt euch mal vor, jetzt habe ich wieder einen gefunden. Jetzt will einer uns wieder nachfolgen. Das ist ein Zelote, der hat einen Dolch in der Tasche. Und tatsächlich, ich sage euch eines, dieser Es gab zwei Schwerter, haben die dabei gehabt. Eins hat Petrus gehört und das andere hat dem Zeloten gehört, diesem Simon Zelotes. Und der hat seinen Dolch mitgenommen. Schau mal vor, jetzt schläfst du als Bruder Matthäus mit dem Bruder Zelotes, mit dem Bruder Simon, den Zeloten dabei. Und er hat unter dem Kopfkissen seinen Dolch. Kannst du das aushalten? Kannst du das vertragen? So bringt der Herr seine Mannschaft zusammen. Extreme. Und wenn wir uns, und das, da beginnt Gottesdienst. Dienet mir. Bist du bereit, dich dieser Gemeinde anzuschließen? Und diese Gemeinde ist genauso bunt gewürfelt wie die Jüngerschaft von Jesus. Was hast du gesagt? Amen, jawohl. Ich höre schon gleich auf zu predigen. Gott gebraucht die Gegensätze, Geschwister, und das ist, wie Gott an uns arbeitet. Begebet eure Leiber. Nehmt euch einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie hat Christus dich angenommen? Als Zelote, dann bist du Zelote, als Zöllner, dann bleib in deiner Berufung, wie das passiert ist. Aber das ist nicht mein Thema heute. Gott dienen. Die Sünden der Heiligen. Gott dienen. Viele können nicht auf die Stunde Gottes warten. Das ist was anderes. Jetzt gehe ich kurz in eine andere Richtung. Viele haben keine Sendung und sie gehen. Das ist eine Sünde des Volkes Gottes. Sie können auch nicht auf Gott warten. Gott ist manchmal langweilig. Du brauchst viel Geduld. Herr, kann das nicht schneller gehen? Ich gehe zum McDonald's. Das ist so Fast Food. Du möchtest schnell Fast Food haben, aber bei Gott gibt es kein Fast Food. Bei Gott, der kocht alles, braucht seine Zeit, alles. Viele dienen dem Herrn, aber sie haben vom Herrn keinen Auftrag, was zu tun. Oder noch nicht. Gott hat sie nichts gebeten zu tun und sie tun's. Dem Herrn dienen. Oder viele haben von Gott einen Auftrag, aber gehen in die falsche Richtung, wie Herr Jonah. Der nach Nineveh gehen sollte, nein, ich verkaufe mir ein Ticket nach Tarsis. Und dann bringt dieser Jonah noch andere in Probleme. Wir hätten vielleicht weniger Probleme, wenn alle in die Richtung gehen würden, in die Gott sie weist. Das tun würden, was Gott ihnen sagt zu tun. Alles, was wir tun, muss auf Gottes Ruf basieren. Jeder in seiner Berufung, jeder Einzelne ist, wenn wir zur Gemeinde des Herrn gehören, dann ist jeder Einzelne von Gott herausgerufen. Jungs, jetzt habe ich wieder einen. So wie der Herr Jesus. Ich kann mir vorstellen, das passiert hier in der Gemeinde ganz normal. Jetzt habe ich wieder einen. Jetzt muss man wieder ein bisschen enger rücken. Wenn ich das tut, was Gott gesagt hat, der tut, was Gott nicht will. Also immer auf Gottes Reden warten, was er euch sagt, das tut. Dein Wille geschehe. Und dann alles noch freiwillig dazu. Gott zwingt nicht, dass wir zu ihm kommen, aber er wartet auf uns und wir sollen auf ihn warten. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Nicht nur diese Halleluja-Schreier, Hosianna-Singer, Maranatha-Grüßer, Charismatiker, Pfingstler und alles miteinander noch, was da ist. Es gibt so viele Gottesanbeter, die Herr, Herr sagen, weil manche Menschen denken, Gottesdienst ist Anbetung. Anbetung ist nicht Gottesdienst. Den Willen Gottes tun, das ist Gottesdienst. Nicht Herr, Herr sagen. Vielleicht will Gott nicht das Geplärr, dieses Herr, Herr. Er will das Fasten nicht. Was ist wirkliches Fasten in der Bibel? Lass los, die du gebunden hast. Das ist, was er will. Lass los, die du unterdrückt hast. Lass los, die du ausgeschlossen hast. Lass los, die du abgelehnt hast. Bring sie wieder rein. Das ist richtiges Fasten. Wahre Anbetung ist, unschuldige Hände aufzuheben. Und zwar, wie die Bibel sagt, ohne Zorn und ohne Zweifel. Also ohne Zorn und ohne Zweifel. Wir heben die Hände, aber im Zorn. Oh Gott, strafe sie. Züchtige sie. Bring sie. Was weiß ich wohin. Und ohne Zweifel, auch manchmal Verzweiflung. Gott will nicht nur das Gute, auch das Gute kann falsch sein, am falschen Platz. Deshalb ist es so wichtig, den Willen Gottes herauszufinden, was ist der Wille Gottes, sich von Gott leiten zu lassen. Etwas aus der Gewohnheit tun, das ist auch verkehrt, aus der Routine. haben wir schon immer so gemacht. Die Instruktion muss vom Herrn kommen. Und dann fangen wir erst Gott zu dienen, das zu tun, was er uns aufgetragen hat. Und ich möchte, dass wir aufhören, aus Gewohnheit zu beten, aus Gewohnheit zu singen, aus Gewohnheit zu beten, zu geben, aus Gewohnheit zum Gottesdienst zu kommen, aus Gewohnheit dies und jenes zu tun. Gewohnheit, vergiss die Gewohnheit. Lass was ganz was anderes. Lass Spontanität in dein Leben hineinkommen. Ich war so froh, dass jetzt mit Flöte und jetzt fehlt nur noch Mandoline und Banjo und Mundharmonika und was noch an Instrumenten. Bestimmt stecken welche Instrumente zu Hause noch. Gott anbeten, Gott dienen mit dem, was ist. Weißt du, was Gott möchte? Frische Blumen haben. Frische Blumen möchte er haben. Frische Lieder. Frische Gebete. Frische Gaben, frische Gedanken. Er will was Frisches haben. Keine Wiederholungen. Gott dienen. Bin noch nicht fertig. Wer nach Hause gehen will, darf nach Hause gehen. Gott segne euch. Aber ich möchte noch ein paar Gedanken rüberbringen, was Gott mir zu diesem Thema hier aufs Herz gelegt hat. Wir sind Schule des Dienens. Wir fangen an. Und das fange ich schon am Freitag an. Ich warte nicht bis Mittwoch. Schule des Dienens. Wir sollen vor ihm stehen, vor Gott stehen. Gott will, dass wir uns täglich für ihn entscheiden. Das hat Gott mir gezeigt. Wir sollen nicht nur sagen, ich habe mich einmal für Jesus entschieden, das reicht für den Rest meines Lebens. Tagtäglich mich für den Herrn entscheiden. Tagtäglich mich ihm neu weihen. Herr, schon wieder bin ich da. Ich möchte schon wieder mein Versprechen wieder erneuern, mein Bund erneuern. Ihn wieder neu bekennen, mich zu ihm zu bekennen. Neu den Bund mit ihm wieder erneuern. Neu wieder nach seinem Willen tragen, vor dem Herrn stehen. Der Priester soll vor mir stehen. Nicht vor mir liegen, stehen soll er. Was auch immer heißt. Niemand soll zwischen dir und Gott stehen dürfen. Ganz arg wichtig. Der Priester soll vor mir stehen. Und das ist der Dienst an Gott. Zwischen dir und Gott darf weder Bruder, noch Schwester, Mann, noch Frau, noch Kinder, noch Kind und Kegel. Niemand, nichts darf zwischen dir und Gott stehen. Weder Sorge, noch Verletzung, noch Ablehnung, noch irgendetwas. Nichts darf zwischen dir und Gott stehen. Du musst ihm ins Angesicht schauen können. Ohne Decke und ohne Vorhang und ohne Plastikglas. Wenn wir vor Gott stehen, dann gibt es nur noch eine Autorität für uns, und das ist die Autorität Gottes. Es gibt keine andere Autorität. Sprich, Herr, ich höre. Wenn noch etwas dazwischen steht, dann ist es nicht mehr Gott, das ist Götzendienst. Alles, was dazwischen steht, ist Götzendienst. Es gibt so fromme Drängler, die immer sich reindrängen wollen. Vergiss es. Du musst lernen, das ist Gott dienen, allein vor deinem Gott zu stehen. Du brauchst keine Maria, keinen Josef, keinen Heiligen, keinen Fürbitter, keinen Pastor, keinen Ältesten. Du kannst und sollst allein vor Gott stehen können. Da fängt der wahre Gottesdienst an, wenn du allein vor Gott stehen kannst. Hier bin ich, Herr. Das ist Gott dienen. Hier fängt Gottesdienst erst an. Du siehst, wir sind noch immer noch im levitischen Vorhof irgendwo draußen. Dass man sich nicht am etwas vergreift. Hier, diese Priesterkleider durften nicht angerührt werden. Was ich gelesen habe, ist im Hesekiel. Die Priester dürfen nicht berührt werden von jemand anders, der nicht berechtigt ist, dieses Kleid zu tragen. Das ziehe ich auf, das passt mir auch. Gott hat für dich extra Klamotten geschnitten. Extra Klamotten so geschnitten. Du musst deine Kleider tragen und nicht diese Kleider berühren und sagen, das probiere ich mal an, wie passt es? Das wird nicht klappen, das wird nicht gehen. Geht genauso in die Binsen, wie das beim David und die Kleider von Saul oder seine Rüstung vom Saul gewesen ist. Vergreif dich nicht am Heiligen. Versuche Gott nicht zu unterstützen. Gott dienen heißt nicht, Gott zu unterstützen. Gott ist stark genug, er kann sich selbst verteidigen. Der eine, der, wo die Ossia, glaube ich, war es, wo die Bundeslade kippte, er stützt die Bundeslade. Was passiert? Er fällt tot um. Weil er dachte, er muss dem Herrgott nachhelfen. Du musst Gott nicht nachhelfen. Gott dienen heißt nicht Gott helfen, sondern vor Gott stehen, unter Gott stehen, einfach bei Gott sein, die Gegenwart Gottes genießen, sich an der Gegenwart Gottes zu erfreuen. Und dann diese Priester, die sollen Gott das Fett und das Blutopfer. Bilder nur aus dem Alten Testament. Aber es ist ganz arg wichtig, dass Fett und Blut Gott opfern. Gott will Opfer haben, die einem wehtun. Blutopfer. Womit Leben unterschrieben ist. Das sind heilige Opfer. Blutopfer. Opfer, für die man gerne sterben würde, alles geben würde. Gott dienen sollte für uns bedeuten, Herr, ich gebe mir alles, ich gebe alles dir hin, das Beste, Fett und Öl, Fett und Blut. Und dieser Dienst geschieht im Heiligtum. Und das ist auch noch interessant, dieser Dienst muss so heilig sein, dass du vor Gott stehst. Du darfst vor Gott nicht stinken. Wenn du das nachliest, Hesekiel, da heißt es also, der Priester soll reine Kleider tragen und er soll nicht verschwitzte Kleider tragen. Lies es durch. Und zwar, verschwitzt, das Schweiß ist ein Fluch. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Du sollst vor Gott stehen und vor Gott nicht schwitzen. Anbetung ist kein Schwitzen. Wahrer Gottesdienst ist nicht Schwitzen. Wahrer Gottesdienst, Gebet darf kein Schwitzen sein. Du sollst vor Gott stehen, ohne dass du etwas tust und dich anstrengst und was weiß ich. Es muss ohne Anstrengung geschehen. Ich liebe Gott von ganzem Herzen. Ich stehe hier ohne Schwitzen. Es ist schon alles passiert, schon alles geschehen, schon alles getan. Ich muss nichts mehr tun, ich muss nichts mehr leisten. Und deshalb ist, warum Gott sagt, keine Schweiß, ich möchte keinen Schweiß riechen. Schweißgeruch vertrage ich nicht, dass ich schwitze, verschwitzt. Oh Herr, wir haben jetzt die ganze Nacht gekämpft und gefochten. Nein, vergiss es, Gott will nicht dieses Verschwitzte. Der Priester darf keinen Schweißgeruch haben, darf nicht schwitzen. Alles, was Schweiß treibt, ist Gott unangenehm. Hör mir zu. Der ganze Gottesdienst, Gott dienen, Evangelisation, das, wenn uns Schweiß treibt, ist nicht von Gott gewollt. Anbetung, Gottesdienst, wenn es Schweiß treibt, ich meine jetzt, wir schwitzen schon, wenn die Heizung eingeschaltet ist und so, oder das meine nicht dieses, sondern es geht von dem inneren Schwitzen hier, alles, was Schweiß treibt, was zum Schwitzen bringt, ist nicht von Gott. Ach, ist das aber anstrengend. Oh, ist das aber schwierig. Ist das aber kompliziert. Dieses Schweißtreiben ist nicht von Gott. Glaube darf nicht Stress sein. Gemeinde darf nicht Stress sein. Alles, was Schweiß treibt, ist ungeistlich, ist fleischlich und menschlich. Vom Geist her gibt es keinen Schweiß. Verflucht ist der Mensch. Er soll im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen. Ohne Schweißperlen sollst du in der Gegenwart Gottes treten und sagen, Herr, hier bin ich. Schweiß kommt, wenn man Angst hat. Das heißt also auch ohne Furcht vor dem Herrn treten. Hast nicht verschwitzt. Gott will deinen Schweißgeruch nicht haben. Oh Herr, ich habe jetzt gekämpft. Nein, aus der Ruhe Gottes heraus dienen. Dem Herrn dienen aus der Ruhe Gottes. Die Zeit läuft mir davon. Ich will noch einen Gedanken. Lukas 17 nehmen, Vers 7 bis 10, und Gott dienen. Da ist die Geschichte von diesem Knecht, der auf dem Feld Schafe gehütet hat und auf dem Feld gepflügt hat. Oder Jesus sagt, wer hat einen Knecht, und der vom Feld nach Hause kommt, der gepflügt hat oder Schafe gehütet hat. Und dann, wenn er nach Hause kommt, sagt, horch mal Knecht, du hast so gearbeitet, so geschuftet, du sollst jetzt essen. Nein, da wird er sagen, du gürte dich und diene mir. Und dann, wenn der Herr erst satt geworden ist, dann soll der Knecht von seinem Nahrung oder von der Speise, von dem Tisch des Herrn profitieren. So, egal, wir pflügen draußen. Das Pflügen draußen ist nicht Gottesdienst. Das Schafe hüten draußen ist nicht Gottesdienst. Gottesdienst, dem Herrn dienen ist, dem Herrn am Tisch dienen. Dem Herrn das Essen servieren. Gürte dich und diene mir jetzt mit der Mahlzeit. Nachdem du schon so geschuftet hast, so erschöpft bist und so verbraucht bist und so abgekämpft bist, jetzt diene mir noch. Und das ist die zweite Meile. Da habe ich nicht die Zeit dafür, darüber zu reden, aber das ist die zweite Meile. Und dann, Herr, ich diene jetzt dir. Und erst, wo der Herr zufrieden ist, das verstehe ich, was Matthäus 6 sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Uns wird so viel zufallen, wenn wir dem Herrn anfangen zu dienen. Den Herrn glücklich machen. Ist der Herr über deine Anbetung glücklich? Ist der Herr über deinen Gottesdienst glücklich? Und sagt, Kind, du hast recht getan. Du hast im Kleinen mir gedient, du hast im Großen mir gedient, egal wie du gedient hast, du hast mir gedient. Und was du getan hast, hast du von Herzen getan. Und du hast mir gedient. Und weißt du, was der Knecht steht? Der steht mit der Schüssel und sagt, der Herr, willst du noch mehr haben? Darf ich Ihnen noch was nachbringen? Und so weiter. Dieses Nachreichen, dem Herrn dienen. Geschwister, wir sind fromm, wir sind gläubig, wir sind lieb, wir sind Kinder Gottes, aber dienen wir dem Herrn? Machen wir Gott eine Freude mit unserem Leben, mit unserem Körper, mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unserer Zunge, mit unseren Augen? Ich habe heute eine Schwester, die aus Russland kam, die war früher mal hier bei uns in der Gemeinde, Bormann, Mathilde Bormann, die ist heute zu Grabe getragen. Und dann habe ich sie heute beerdigt. Und dann ein Zeugnis, was die Leute erzählt, sie war immer freundlich. Sie war bettlägerig, sie konnte nichts mehr machen. Und sie hat immer gelächelt. Immer gelächelt. Sie war freundlich. Wir können unsere Augen gebrauchen zur Freundlichkeit. Freundlicher Blick. Freundlich die Menschen anschauen. Freundlich auf die Menschen zuzugehen. Freundlich die Menschen grüßen. Freundlichkeit. Muss doch gar nicht viel. Kostet auch gar nicht viel. So ein bisschen Smile. Give smiling. Nein, nein. So blinzeln. So, weißt du, wir flirten. Ich denke, wir sollten als Kinder Gottes miteinander nicht sexuell, sondern geistlich liebevoll flirten. Das wäre doch schön so. Ein bisschen blinzeln. Wann hast du deinem Nachbar oder irgendjemand zugeblinzelt? Dienet dem Herrn. Ist den Herrn glücklich machen. Und wenn du deine Brüder, Schwestern glücklich machst, machst du Gott glücklich. Ganz arg wichtig, dienet dem Herrn. Und ich will jetzt nicht mehr weiter sagen, weiter ist genug gesagt worden. Find heraus, wo diene ich Gott? Und wo diene ich Menschen, wo diene ich einer Organisation, einer Kirche, auch der neuen Nazarethkirche, vergiss es. Ich möchte nicht, dass du der neuen Nazarethkirche dienst. Du dienst uns erst viel, viel besser, wenn du Gott gedient hast. Wenn der Gottesdienst richtig ist, dann kommen Menschen hinzu, dann brauchen wir nicht viel evangelisieren. Es gibt Gemeinden, die sagen, jetzt muss man ganz neue Formen der Evangelisation finden, jetzt muss man neue Methoden entwickeln, jetzt muss man weltlich mit den weltlichen Menschen reden. Wir müssen nur Gott dienen, das ist anziehend. Wenn wir richtig zu Gott stehen und unser Herz für Gott brennt, zünden wir unsere Welt an. Und das ist, wonach sich die Welt sehnt. Wir müssen brennen für Gott, dem Herrn dienen. Wenn du dem Herrn dienst, dann bist du auch nicht komisch. So viele Menschen sind komisch, weil sie Gott nicht dienen. Sie machen was vor dem Herrn. Gott will nicht, dass wir ihm vormachen und schwitzen dabei. Und jeder, wo schwitzt, der stinkt auch vor dem Herrn. Nee, das ist wahr. Steht in der Bibel so. Er darf das nicht. Es muss kein Schweiß sein. Es muss nicht abstoßend sein. Schweiß stinkt. Du sollst in Liebe und Freude Gott dienen. Und das begeistert andere. Das zieht andere an. Das ist ein lieblicher Geruch Jesu Christi. Lass uns aufstehen. Lass uns einfach Gott heute Abend fragen, Herr, wo kann ich dir dienen und wo soll ich dir dienen? Und heute Abend diene nicht Menschen, mach nicht etwas. Heutzutage ist Gruppendynamik ganz stark, ist vom Teufel Gruppendynamik. Alle stehen auf, alle setzen sich hin, alle legen sich hin, alle machen das und so weiter. Alles verkehrt. Du solltest nur das tun, was Gott dir sagt, was Gottes Geist dich lehrt. Wenn der Heilige Geist sagt, knie dich hin, dann knie dich hin. Wenn der Heilige Geist sagt, heb die Hände hoch, dann heb die Hände. Und wir sollten aufhören, Geschwister. Alle, lass uns, ist es schön, manchmal so die Hände hochzuheben und die Hände zu preisen. Aber vielleicht ist es dir nicht zumute und du sollst nicht die Hände hochheben. Das ist schweißtreibend vielleicht für dich. Du solltest nur das tun, was der Geist dir sagt zu tun. Also vom Geist geleitet. Der Heilige Geist weiß, was die tiefe Gottheit der Gottheit ist. Der Heilige Geist ist sensibel. Der Heilige Geist weiß, was der Vater im Himmel will, was dem Vater im Himmel gefällt. Und der Heilige Geist weiß, wie man dem Vater im Himmel das rüberbringt. Und der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit. Deshalb, Geschwister, lasst uns anfangen, im Heiligen Geist dem Herrn zu dienen. Im Heiligen Geist, so, ich weiß nicht wie, frag mich nicht. Aber wir singen einen Chorus und dann lassen wir uns von Herrn leiten, wie wir dienen sollten oder können. Und vielleicht schließen wir das einfach nur mal ab und wir fangen zu Hause, Gott zu fragen, Herr, ich möchte dir dienen. Dir dienen. Nicht der Oma, nicht dem Opa, nicht dem Bruder, nicht dem Schwester, nicht dem Pastor, nicht den Geschwistern. Ich möchte Gott dienen. Und Geschwister, wenn wir das angefangen haben, Gott zu dienen, dann brennt unsere Kerze, dann brennt unsere Lampe, dann haben wir was der Welt zu geben, dann wird die Welt gierig sein, das möchte ich auch haben. Dass du so über diese Dinge stehst, dass du, und wir stehen, wenn wir anfangen, Gott zu dienen, stehen wir über die Welt, über die Meinung der Welt, über die ganzen Trends, über alles, wir stehen über alle Verletzungen, über alle Kritik. Wenn wir Gott dienen, stehen wir nur unterm Herrn, und zwischen uns und Gott steht nichts mehr.